Wie gesagt, das wird keine leichte Kost heute. Gewaltvolles Verhalten von Lehrkräften. Und diese Beschämung, die dabei dann passiert, ist übrigens, es ist nachgewiesen, der größte Motor für Aggression. Entwicklung braucht Energie und braucht Ressourcen. Das kennen wir selber. Wenn es uns gerade nicht gut geht, dann sind das nicht die Momente, in denen wir sagen, so, und jetzt starte ich ein völlig neues Projekt. Hallo, liebe Herzen, und willkommen in einer neuen Folge von Herzschlagschule, dem Podcast rund um alle Themen, die die Schulwelt aktuell bewegen. Ich bin Saskia Nichtsjahl, ich bin selbst Grundschullehrkraft, aber eben auch Podcasterin, Autorin, Bildungsaktivistin. Und vielleicht kennst du mich doch eher unter dem Namen Liniert Kariert. Das ist nämlich der Name, mit dem ich auf den Social-Media-Plattformen gängige Art und Weise zu finden bin. Und dort setze ich mich dafür ein, dass sich das Schulsystem ein bisschen entstaubt und einfach mehr auf die Perspektive derer einlässt, die dort lehren und lernen. Und heute soll es um ein eher schweres, aber unbedingt sichtbar zu machendes Thema gehen. Und zwar geht es um gewaltvolles und ja eher negativ zu wertendes Verhalten von Lehrkräften gegenüber SchülerInnen. Das war nämlich gerade ein großer Aufhänger beim Deutschlandfunk. Das habe ich auch auf meinen Kanälen geteilt, diesen Beitrag. Und dort wurde auch über mehrere diesbezügliche Studien gesprochen, die einfach zeigen, wie viele Kinder doch von gewaltvollem Verhalten betroffen sind. Und als ich dann auf Instagram davon erzählt habe, nur ganz kurz in der Story, haben sich unglaublich viele Menschen gemeldet. Entweder mit eigener Biografie, die das erlebt haben, in kleinerem, aber auch in größerem Ausmaße. Es haben sich Eltern gemeldet, deren Kinder aktuell gerade betroffen sind und auch geschildert, was das wirklich mit ihrer Familie, mit ihrem Kind, mit ihnen selbst macht. Und es haben sich auch Jugendliche selbst bei mir gemeldet, die jetzt schon in höheren Klassen sind und das nach wie vor so erleben. Und das war natürlich besonders spannend für mich, ne, diese Perspektive mit aufzunehmen. Bevor wir nun aber gleich damit starten, habe ich noch eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Am 4.9. in diesem Jahr kommt mein neues Buch Kopf voll Gold, also ein Kopf voll Gold, was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können. Die Vorbestellungen laufen bereits beim Online-Versand, ne, ihr wisst schon, hier das große A und Co. Ihr könnt das aber auch bei jedem lokalen Buchgeschäft vorbestellen. Und nun gibt es aber noch eine besondere Aktion, zu der ich mich entschieden habe. Und zwar werde ich in Zusammenarbeit mit der Autorenwelt eine begrenzte Anzahl von Büchern signieren, die ihr ab sofort vorbestellen könnt. Die Aktion wird so herausfordernd wie hoffentlich auch witzig, weil ich wirklich so in angemietete Büroräume dann für ein paar Tage palettenweise Bücher bekomme und die dann mit Hilfe von FreundInnen und Familien signiere. Also ich mache die Schreibarbeit, die anderen packen aus und reichen an und packen wieder ein. Dann wandern diese Bücher zu euch, wenn ihr denn eines oder vielleicht sogar mehrere Exemplare vorbestellt habt. Wer jetzt schon bei einem anderen Versand ein Buch vorbestellt hat und sich da jetzt vielleicht ärgert, kann sich ja vielleicht für beides erwärmen und das bereits Erworbene verschenken. Oder wenn es denn auch finanziell, das ist ja völlig in Ordnung, nicht passt, das bereits bestellte stornieren. Das dürft ihr natürlich ganz frei entscheiden. Ich verschenke eben total gerne Bücher und ich werde die signierten Exemplare auch wirklich extra so gestalten, dass sie universell verschenkbar sind. Ihr fragt mich so oft, und das ist jetzt wirklich nicht nur so dahingesagt, wie man meine ganze mediale Arbeit unterstützen könnte, ne? Denn ihr wisst, der Podcast ist kostenlos, Insta ist bis auf meine Bücher absolut werbefrei, mein gesamtes Material ist kostenlos auf dem Blog und ich habe auch keine eigenen kostenpflichtigen Online-Kurse. Ich stelle immer alles einfach offen zur Verfügung. Das Nachdenken und das Reflektieren über meine Inhalte und auch das individuelle Umsetzen, das ist für mich die beste und fantastischste Unterstützung. Weil das einfach das ist, was mich ja antreibt, ne, Veränderung. Und das kann man nur zusammen. Und deswegen ist es super, wenn ihr sowas umsetzt. Aber wenn wir es jetzt mal schnöde finanziell sehen wollen, dann ist natürlich in diesem Fall das Kaufen und Empfehlen meiner Bücher, an denen ja wirklich, wirklich mein Herz hängt, eine ganz sinnvolle und wertvolle Unterstützung. Und ihr bekommt, zumindest hoffe ich das ganz toll, natürlich ein Werk, das euch an der einen oder anderen Stelle weiterhilft. Den Link zur Vorbestellung der signierten Bücher, den findet ihr in den Shownotes. Und vielleicht ist das ja etwas für euch. Das Ganze ist auf jeden Fall begrenzt. Also es gibt nur eine begrenzte Stückanzahl, einfach deshalb, weil ich natürlich nicht Tausende von Büchern signieren kann. Das schaffe ich zeitlich einfach nicht. Und ja, die Aktion läuft so lange, bis dieses Kontingent aufgebraucht ist. Das heißt, gerne schnell sein und sich freuen. So, weiter in der Folge. Und jetzt kommt erstmal der Blick durchs Schlüsselloch.
Der Blick durchs Schlüsselloch.
Ich nehme diese Folge ja aus den Sommerferien auf und ja, ich lese solche Inhalte wie die, um die es jetzt gleich gehen wird, also das beim Deutschlandfunk, auch manchmal echt gern in den Ferien. Ich weiß, das halten KollegInnen sehr, sehr unterschiedlich, aber mein Kopf braucht immer auch kognitive Beschäftigung, also mit so Inhalten. Und ich trenne da auch schulische Inhalte in den Ferien nicht kategorisch raus. Das mal dazu. Und ansonsten habe ich mal wieder gemerkt, wie anstrengend Übergänge sind. Für mich als neurodivergente Person ebenso wie für meine Kinder. Ne? Die ersten Tage in den Ferien, die krachen, weil so viel Anspannung abfällt von allen hier Beteiligten. Und die Ferien ja auch einfach zum Beispiel veränderte Tagesabläufe bedeuten. Da muss man reinfinden, ich selbst ja auch. Und dann gibt es dazu bei uns zum Beispiel einen Ferienplan, den habe ich jüngst auch auf meinem Blog zur Verfügung gestellt, setze ich euch auch nochmal in die Shownotes. Und es gibt ganz viel Annehmen, dass das so ist. Das hilft mir total, dass ich nicht mehr an irgendeinem Idyll festhalte, das vielleicht anfangs oder am Anfang meiner Ferien-Eltern-Zeitgeschichte so in meinem Kopf war. Und dann gab es noch den Tipp einer Therapeutin, der uns sehr, sehr geholfen hat, dass wir nicht den Anspruch haben sollen, direkt von 100 auf 0 zu schalten, sondern eben langsam runterzufahren. Kinder, gerade neurodivergente Kinder, die schwingen ja auf einem ganz anderen Level, auf einem ganz anderen Anspannungs- und Anstrengungslevel. So sehr wir uns auch darum bemühen, es ihnen etwas zu erleichtern, ist es dennoch so der Stand. Und das Gehirn ist ja auch in einer ganz anderen Weise aktiv. Wenn man da von diesem Speed-Tempo sofort runtergeht, dann quietscht es. Und so eine Vollbremsung rüttelt einen zu doll durch und ist dann einfach zu hart. Und ich habe mir früher nämlich so ganz bewusst immer gedacht, oh, erstmal ein paar ruhige Tage und das klappt hier aber wirklich überhaupt gar nicht. Wir brauchen Struktur im Alltag und so kleine Vorhaben. Also haben wir zum Beispiel die Kinderzimmer ausgemistet und umgestaltet und Lego-Sets mal zusammengesucht und auch so ein paar Ausflüge gemacht. Und das geht natürlich je nach Berufstätigkeit nicht immer in dem Ausmaß, aber vielleicht lassen sich ja hier und da vereinbare Dinge finden. Das also mal zum Aktuellen und nun rein in das heutige Thema. Wie gesagt, das wird keine leichte Kost heute. Gewaltvolles Verhalten von Lehrkräften. Da spreche ich ja seit Jahren, ne, über all die wunderbaren Lehrkräfte, ermuntere Eltern zu Vertrauensvorschuss und Austausch und biete relativ viele Impulse zur zugewandten Haltung an und stelle eben auch Material, ne, für genau solche Arbeitsweise zur Verfügung. Und dann kommt jetzt plötzlich hier und an dieser Stelle der Spot auf Lehrkräfte, die scheinbar so gar nichts davon erreicht oder die das so gar nicht umsetzen. Auch wenn dieses Thema nicht schön ist, vielleicht jetzt mal nicht Mut machen, vielleicht auch die ein oder andere Lehrkraft, die jetzt hier mithört, anpiekst. Völlig verständlich. So braucht es einfach doch Raum, dieses Thema. Wie oft lesen wir allerorts, ne, von herausforderndem Verhalten seitens der SchülerInnen? Wie doll sich das verändert hat und wie arg sich da so viel gewandelt hat und wie schwer es schulisch geworden ist und wie sehr Lehrkräfte darunter leiden. Aber über die andere Seite wird weitaus weniger gesprochen. Denn Kinder haben einfach deutlich weniger öffentliche Stimme. Und darum gilt es an dieser Stelle, sich diesem Thema zu widmen und nicht zu ja-abern. Ja, aber andersrum ist ja genauso. Das ist medial ausreichend Thema. Jetzt gilt es darum, egal wie unbequem es ist, hier Kindern und auch den Zahlen, die dahinter stecken, die Erfahrungen, die jetzt in Studien gemacht wurden, ernst zu nehmen und zuzuhören. Ja, worum geht's denn überhaupt? Also, in dieser Woche kam ein Beitrag im Deutschlandfunk heraus mit dem Titel Gewalttätige Lehrkräfte als Tabuthema. Und eines der darin besprochenen Beispiele war eine Lehrkraft, die Kinder beschimpft und geschlagen hat. Und was wie ein Einzelfall klingt, ist nachweislich deutlich verbreiteter. Es gibt eine repräsentative Studie, die in dem Artikel auch genannt wird. Und in der geben von 44.000 Kindern 27% dann bereits mehrfach die Erfahrung von Beschämung und Bloßstellung gemacht zu haben. Teilweise sogar auch geschlagen worden zu sein. Das wäre jetzt circa jedes vierte Kind, also ein bisschen über jedes vierte Kind. Und das sind Zahlen, wenn man sich so eine Klasse jetzt vorstellt und so ein Klassenzimmer vorstellt und da so abzählt, jedes vierte Kind macht da regelmäßig die Erfahrung von Beschämung und Bloßstellung. Das sind eigentlich schon Zahlen, bei denen dann schnell die Frage aufkommt, warum da jetzt nicht mehr drüber gesprochen wird. Denn, und dazu kommen wir noch, ich bin sicher, dass da durchaus was zu verändern ist. Aber dazu muss dieses Thema in den öffentlichen Diskurs. Und ich denke, und das wird auch so vermutet, dass die Dunkelziffer doch noch deutlich höher sein wird. Denn nicht alle Kinder sprechen sowas an oder vertrauen sich an. Schuld daran sind unterschiedliche Dinge, unter anderem ne, das Machtgefälle so zwischen Lehrkraft und SchülerInnen. Denn letztlich sind es ja die Lehrkräfte, die zum Beispiel hier jegliche Leistungsbewertung in der eigenen Hand halten. Ne? Und dann überlegt man sich vielleicht, selbst wenn es in irgendwie so einer Umfrage ist, ob man das so angibt, ob man sich das traut. Und das Zweite, und das ist fast noch entscheidender, dass da auch eine gewisse Bewusstwerdung stattgefunden haben muss oder noch stattfinden muss. Ich habe als Kind selbst Gewalt erlebt. Das ist kein so leichtes Thema für mich. Bis du erstmal begreifst, dass das nicht normales Verhalten dir gegenüber sein sollte, dass das nicht gerechtfertigt ist, weil du nicht ein schlimmes Kind bist. Das dauert Jahre. Meist begreift man das erst im Erwachsenenalter. Einerseits, weil Kinder ja schon evolutionsbedingt so ein bisschen darauf ja eingerichtet sind, dass erstmal das, was Erwachsene sagen, irgendwie für sie gut ist und wichtig ist und richtig ist und dass man da drauf achten muss, denn das hat ja mal vor vielen Jahrtausenden das Leben gesichert oder das Überleben gesichert. Und darum haben Kinder so ein ganz großes Vertrauen bis zu einem gewissen Punkt in das, was erwachsene Personen ihnen gegenüber zeigen. Und wenn dann auf dem Weg niemand mal sagt, das, was dir da passiert, das ist absolut nicht okay, dann gibt es die Bewusstwerdung eben auch dementsprechend nicht. Und wenn man dann noch, ihr wisst, das ist mein besonderes Thema, an neurodivergente Kinder denkt, deren Selbstwert meist sowieso schon irgendwo im Keller verweilt, dann sehen die diese Kritik sowieso als logische Konsequenz ihres für sie dauernd spürbaren Andersseins. Also so nach dem Motto, die Lehrkraft hat ja recht, ich bin ja wirklich faul, zu laut, babababab. Und die Ausmaße solcher Erfahrungen sind kaum abzusehen. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass die in jedem Fall nicht entwicklungsförderlich sind. Was letztendlich dabei kaputt gemacht wird, wie doll die Auswirkungen sind, das ist natürlich sehr individuell irgendwie, aber sowas führt zu Versagensängsten, zu Schulangst, zu vermindertem Selbstwertgefühl, zu depressiven Verstimmungen, zu Traumatisierung und zu vielen, vielen anderen wirklich ernstzunehmenden Folgen. Das ist nicht einfach nur mal ein haha lustiger Spruch vor der Klasse. Das ist so viel mehr und darum ist es so wichtig, da jetzt mal zu schauen. Ja, was zählt denn jetzt als Gewalt oder gewaltvolles Verhalten, gewalttätiges Verhalten? Und es war sehr spannend. Ich habe im Vorfeld mit so ein paar Personen sowohl digital als auch im analogen Leben über dieses Thema gesprochen Und wenn ich dann mit diesen Studienzahlen kam, ne, mit den 27% aller Kinder haben schon Beschämung und Bloßstellung erlebt, ja, na gut, ach so, ich dachte, da ist jetzt so und sowas mit gemeint. Dann denke ich, dass das Ganze ein bisschen bagatellisiert, weil Beschämung und Bloßstellung wirklich gewaltvolles Verhalten ist und wirklich tiefe, tiefe Spuren in der Entwicklung eines Menschen hinterlassen kann. Aber erstmal zur Rechtslage, denn das ist erstmal wichtig zu wissen. Im bürgerlichen Gesetzbuch ist verankert, dass Kinder ein Recht auf gewaltfreie Erziehung haben und dass körperliche Bestrafung und seelische Verletzung und entwürdigende Maßnahmen, da würde jetzt so Bloßstellung definitiv ja auch absolut reinzählen, unzulässig sind. Gewalt hat also in erzieherischen und damit pädagogischen Kontexten absolut nichts zu suchen. Moralisch sollte das sowieso ohnehin irgendwie klar sein, aber es ist eben auch gesetzlich gestützt. Und jetzt gibt's einmal eben die physische Gewalt, die im Schulkontext viele Jahrhunderte völlig selbstverständlich war, ne? Man denke an Rohrstock und Co. In der DDR war dann diese körperliche Züchtigung ab 1949 gesetzlich verboten, in der BRD ab 1973. Daneben gibt es aber auch den Aspekt der emotionalen und der psychischen Gewalt. Und der ist sicherlich noch nicht so lange im Bewusstsein, wie er es bestenfalls hätte sein sollen. Tobias Hecker, das ist ein Psychologe, der in dem Beitrag des Deutschlandfunks eben auch viel zitiert wird und berichtet, der ordnet in diese Kategorie vor allem jene, und jetzt zitiere ich, Phänomene wie das Bloßstellen von anderen, das Abwerten von Schülern und Schülerinnen. Also das ist definitiv Teil emotionaler und psychischer Gewalt. Und das ist jetzt natürlich einerseits ein unfassbar weites Feld, andererseits ist es eigentlich auch nicht so schwer, solche Maßnahmen oder solch Verhalten zu enttarnen oder einzuordnen. Diffamierende Sprüche beim Zurückgeben von Klassenarbeiten, diskriminierende Zuschreibungen wie du bist zu dumm, um zu, an die Tafel holen, um nochmal jemandes noch nicht können zur Schau zu stellen, vermeintlich humorvolle Bemerkungen, da gibt's bis heute Lehrkräfte, die diesen Weg ganz, ganz oft wählen, ne? So, ich mache Gags und paar witzig gemeinte Sprüche über SchülerInnen und ernte dann meine kleinen Applauslacher. Ja, was soll die Klasse auch machen, wenn du der Mensch bist, der sie bewertet, ne? Dann wird natürlich irgendwie vielleicht nochmal brav gelacht, hahaha, oder auf jeden Fall nicht allzu viel gesagt. Das ist eben auch ein Punkt. Zu dem kommen wir später nochmal. Und das ist Vorführen im Sportunterricht und so weiter. Die meisten von uns haben das entweder in weniger oder auch größerem Ausmaße selbst erlebt oder wurden auch schon mal ZeugInnen bei KlassenkameradInnen. Oder sie erleben es jetzt eben bei ihrem eigenen Kind. Eine Grauzone dieses Bereichs sind bestimmte Methoden, die sicherlich jetzt nicht mit böser Absicht durchgeführt werden und eigentlich meist auch so spielerischen Charakter haben sollen, aber letztendlich nicht minder für öffentliche Beschämung sorgen, ne? Und ich denke da so oft an das altbekannte Eckenrechnen. Das öffentliche zur Schaustellen von vielleicht langsamem Rechnen, was erstmal per se ja überhaupt nichts Schlimmes ist, dass man langsam rechnet. Aber da wird Druck gemacht, da wird Stress gemacht, da gewinnt der am schnellsten ist oder die Person, die am schnellsten ist. Und es ist für viele, viele Kinder entwürdigend, da wirklich als letztes Kind in einer Ecke zu stehen und da vielleicht nicht rauszukommen, weil man gar nicht die Chance hat zu rechnen. Ist tatsächlich immer noch Praxis. Es ist schon sehr viel Bewusstsein dafür da, in Grundschulen ist so mein Eindruck. Aber ich weiß, dass es Eckenrechnen und solche, ja, anderen Spiele, die so ein bisschen Dinge vorführen, noch gibt. Und diese Beschämung, die dabei dann passiert, ist übrigens, es ist nachgewiesen, der größte Motor für Aggression. Das waren jetzt nur mal so ein paar sehr allgemeine Beispiele. Ich habe ja auf Instagram in so einer Story darüber gesprochen, dass ich diesen Artikel gelesen habe und dass ich so wichtig finde, dass hier betroffenen Kindern, Eltern, Familien, Jugendlichen Raum gegeben wird, dass dieses Thema, auch wenn es wirklich sich nicht schön anfühlt, wenn man selbst im Lehrkraftberuf ist, dass dieses Thema einen Raum bekommt. Und daraufhin wurden mir sehr, sehr viele, teils sehr, sehr harte Geschichten geschickt, die zusätzlich nicht so leicht waren für mich zu lesen. Aber ich habe natürlich damit gerechnet, dass mir solche Geschichten erzählt werden, wenn ich dieses Thema aufgreife. Und da waren immer noch Methoden genannt, wie Kinder in die Ecke stellen. Eine Mutter, und ich darf das teilen, hat mir berichtet, dass die Lehrkraft, die haben Referate gehalten, und eine Gruppe hatte sich ein Referat ausgesucht darüber, ein Kind aus der Klasse oder zu begründen, warum dieses Kind bitte die Klasse verlassen soll. Das wurde tatsächlich nicht abgebrochen. Es gab dann auch einen größeren Streit an der Schule darum. Letztendlich ist aber doch am Ende nichts passiert. Also es gab keine Konsequenzen für die Lehrkraft, die dieses Referat hat laufen lassen und sagen wollte, ach na ja, ist doch mal interessant, wie sowas jetzt verpackt wird. Ne? Das Kind ist irgendwann weinend rausgelaufen, um das es da ging. Und auf dem Level wurden mir unzählige Geschichten geschickt, von Klasse 1 bis hoch zum Abitur. Und jetzt können wir uns natürlich fragen, woher, bitteschön, kommt denn solches Verhalten von Menschen, die im besten Falle sich sehr bewusst für den pädagogischen Kontext entschieden haben? Und mir ist jetzt ganz wichtig, zu begreifen, dass die Ursachen sehr komplex sein können. Und dass wahrscheinlich sogar eher selten in irgendeiner Form wirklich eine böse Absicht dahinter steckt. Manchmal steckt sogar vielleicht ein guter Gedanke dahinter, gut gedacht, aber dann eben schlecht gemacht. Aber dazu kommen wir jetzt mal. Also, zum einen kommen viele Lehrkräfte ja selbst aus einer Zeit, in der sie als Kinder und Jugendliche nichts anderes erfahren haben. Und ein Schritt, da an sich selbst zu arbeiten, kann ja sein, mal hervorzugraben, ob wir uns an diese Zeit und unsere Gefühle daran noch erinnern können. Also, wenn ich versuche, mich so zu reflektieren, dann kann ich ja mal gucken, ob ich einordnen kann, dass wenn ich jetzt diesen Satz als Kind oder als Jugendliche gehört hätte, wie wäre es mir damit wohl gegangen, wenn vor mir Frau so und so oder Herr so und so gestanden hätte und das zu mir gesagt hätte. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, um da auch zum Beispiel gleich mal ganz konkret dran zu arbeiten. Aber um jetzt auch Eltern so ein bisschen in diese Perspektive zu holen, viele Eltern kennen diese Schwierigkeit, diese Differenz aus dem, wie man aufgewachsen ist und dass man es jetzt vielleicht doch schon eigentlich irgendwie anders machen möchte. Ne? Selbst anders aufgewachsen, aber jetzt versuchen, neue Wege zu gehen, zugewandte Wege zu gehen. Und das ist wirklich, wirklich nicht leicht, und auch das wissen Eltern. Das braucht unglaublich viel Arbeit an dir selbst und manchmal auch professionelle Begleitung. Und in diesem Bereich, gerade für Eltern, tut sich ja auch extrem viel in den letzten Jahren. Es gibt so viele Ratgeber, so viele Instagram-Kanäle zu diesem Bereich. Und Schule bewegt sich da allerdings sehr, sehr, sehr viel langsamer. Und bis heute fehlt es einfach an pädagogischen Alternativen zur Machtausübung. Nichts von dem, was ich jetzt sage, ist eine Rechtfertigung für gewaltvolles Verhalten. Es ist eine Erklärung. Wir müssen ja schon gucken, was steckt dahinter. So wie wir bei SchülerInnen, die sich herausfordernd verhalten, gucken müssen, was steckt dahinter. Denn nur wenn ich das begreife, daran gehe, an diese Stelle komme, habe ich die Chance, wirklich etwas zu heilen, etwas zu verändern mit dem Kind oder in dem Kind Veränderung anzuregen. Ich kann das Kind nicht selbst verändern, das muss es dann schon allein tun, aber ich kann das anregen. Und dazu muss ich eben wissen, was steckt dahinter, was sorgt denn dafür, wo sind diese Stellen, die dafür sorgen, dass am Ende so ein Verhalten entsteht. Ein Grund dafür ist, selbst zu erfahren und jetzt gar nicht so richtig eine Idee davon, wie es denn anders gehen soll. Und mir haben auf der anderen Seite ganz viele Lehrkräfte geschrieben, die genau das bestätigt haben, die sagen, ach Mensch, ich habe das gelesen und ich habe auch den Artikel gelesen und dachte mir, ach Mensch, das ist mir auch schon passiert. Und obwohl ich wirklich anders arbeiten möchte, rutscht mir das entweder manchmal noch raus oder ich habe gar nicht so richtig eine Idee davon, wie ich es anders machen kann. Auch in meiner Ausbildung war das einfach kaum Gegenstand. Fast sogar eher im Gegenteil. Wir bitten Kinder nicht. Das war einer der ersten Sätze, den ich nach meinem ersten Unterrichtsbesuch zu hören bekam, weil meine Arbeitsanweisungen, die ich ja in so einen Verlaufsplan, also man schreibt als Lehrkraft so einen Verlaufsplan für die Stunde und schreibt sich wirklich gerade zu Beginn echt jeden Satz auf, den man da so sagt, ne? Weil man sehr genau darüber nachdenkt, wie man zum Beispiel einen Arbeitsauftrag möglichst effektiv formuliert und auf eine Art und Weise präsentiert, dass alle Kinder am Ende wissen, was muss ich jetzt tun? Und da hat eben eine oder mehrere dieser Anweisungen haben bei mir das Wort Bitte enthalten. Mein Feedback dazu war, wir bitten Kinder nicht. Kinder haben Folge zu leisten. In diesem Setting, das ja auch wieder übrigens ein Bewertungssetting ist, ich konnte da, also natürlich habe ich habe ja schon die freie Wahl zu sagen, doch, das mache ich jetzt aber trotzdem, weiß dann aber, dass ich mitunter meine Note in Kauf nehme, meine Bewertung in Kauf nehme oder meine schlechte Bewertung in Kauf nehme. Was wiederum in Bayern, wo ich studiert habe, Einfluss darauf gehabt hätte, wie meine Endnote dann am Abschluss des Referendariats aussieht. Und die wiederum hat da darüber entschieden, wie man eingestellt wird. Also es ist da gar nicht so einfach, sich da schon deutlich gegen solche Dinge zu stellen. Ich weiß mittlerweile, mein Referendariat ist jetzt auch schon eine Weile her, ist auch da vieles im Wandel, zum Glück. Aber ich bin ja auch eine Lehrkraft in diesem System. Es gibt Lehrkräfte, die sind noch mal älter als ich. Und die haben das so mitgekriegt. Und es gibt jetzt nicht unglaublich viele Fortbildungen, wo man wirklich wunderbar präsentiert bekommt, wie man sich von sowas löst und was man denn stattdessen machen kann. Es ist unglaublich mühselig und hart, neue Wege gehen zu wollen. Das kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen. Und darum ein riesiges Shoutout an dieser Stelle an meine Social Media Bubble, die jeden Tag ganz, ganz viel reingibt, um so Ideen anzubieten. Und auch ein riesen Dankeschön an all die vielen Lehrkräfte, die sich da auf diesen Weg machen. Ein weiterer Grund, warum es zu solchem Verhalten kommt, ist, dass viele Lehrkräfte in einer ständigen Überlastung sind. Und da kann man jetzt, oh, wir haben ja Ferien und es ist ja nur ein Halbtagsjob. Man kann mit diesen Phrasen um sich schmeißen, wie auch immer. Dann muss man aber damit klarkommen, dass man das System keinesfalls an irgendeiner Stelle mit solchen Phrasen verbessert. Denn keine Lehrkraft auf diesem gesamten Planeten wird sagen, ach stimmt, ich habe ja Ferien. Ach nee, dann werde ich mich jetzt um 180 Grad drehen und an dem werde ich noch arbeiten. Und das, danke, dass du mir das jetzt gesagt hast. Das wird natürlich nicht passieren, zumal das auch einfach so nicht stimmt. Soll jetzt hier auch gar nicht der Diskussionsgegenstand sein. Wenn wir wollen, dass sich da wirklich was ändert und wenn wir wollen, dass sich auch im Schulsystem wirklich langfristig und nachhaltig was ändert, dann müssen wir die unterstützen, die dieses Schulsystem tragen. Und das sind Lehrkräfte. Und jeden Tag unfassbar viele Bedürfnisse, Emotionen, Konflikte, Lerninhalte und all das zu begleiten, ist mental unfassbar anstrengend. Es ist unglaublich toll, es ist unglaublich sinnstiftend, es macht gleichzeitig wahnsinnig viel Spaß. Trotzdem muss einem klar sein, wie mental herausfordernd das ist. Und wir kriegen keinerlei Skills für diesen Bereich mit, gar nichts. Und dann kommen eben die ganzen Zusatzaufgaben, die wirklich von Jahr zu Jahr steigen. Das kann ich einfach nur so unterschreiben. Wenn ich vergleiche, was ich zu Berufseinstieg so ableisten musste, was da alles so mit reingehört hat, und was jetzt einfach on top immer wieder draufkommt und jetzt noch dieses Amt übernehmen und jetzt noch Datenschutzbeauftragte und jetzt noch Medienbeauftragung und Brandschutzbeauftragte, Gebäudebegehung und was weiß ich, dann müssen wir irgendwie, dann fällt der Bildungspolitik ein, oh, wir brauchen jetzt noch ein neues Konzept da und dafür, dann sitzt man da 2, 3, 4 Stunden, anstatt sich über Schulentwicklung unterhalten zu können, sitzt man an irgendwelchen Konzepten, die wir nachweisen müssen, wo ein Stempel draufkommt und die dann in irgendeinem Aktenordner versauern. Digital oder analog. Also, wir müssen uns der Tatsache stellen, dass viele Lehrkräfte sehr, sehr doll an ihren Grenzen arbeiten. Hinzu kommt der Lehrkraftmangel, der das Ganze nicht leichter macht. Und da können wir drüber lächeln, wie wir wollen. Wenn wir uns dieser Tatsache nicht stellen, werden wir auch nichts ändern oder wird sich nichts ändern. Wir müssen ja irgendwie darauf aufmerksam machen, dass das so ist, dass es Entlastung braucht. Denn es fehlt durch diese Überlastung schlichtweg an Kraft für Entwicklung. Entwicklung braucht Energie und braucht Ressourcen. Das kennen wir selber. Wenn es uns gerade nicht gut geht, dann sind das nicht die Momente, in denen wir sagen, so, und jetzt starte ich ein völlig neues Projekt. Manchmal vielleicht in so einer Übersprungshandlung, aber das sind meist nicht die Dinge, die unbedingt von Erfolg gekrönt sind. Also manchmal ist so ein kleiner Tiefpunkt natürlich der Anstoß für eine bestimmte Entwicklung, aber dann braucht man eben Zeit und Energie und Kraft, um sich abends nochmal hinzusetzen, nach einem langen Tag in der Schule, nach dem Alltag vielleicht zu Hause im Familienleben, da nochmal hinzusetzen und zu sagen, so, und jetzt befasse ich mich mal mit dem und dem Inhalt und entwickle mich da weiter. Das ist echt ein Zugeständnis und es gibt Phasen, da kann auch ich abends wirklich nicht mehr viel als noch irgendwie an der Wand zu starren. Und das ist einfach so und wir kriegen eben keine Zeiten. Wir kriegen nicht sehr, sehr viele Fortbildungsmöglichkeiten in der Schulzeit. Es ist immer irgendwann, musst du das so reinquetschen, wo das wann anders passt. Das ist auch keine Entschuldigung, dafür da langfristig nicht ranzugehen. Wir sind in einem Beruf, in dem wir viel eigentlich ausschließlich mit Menschen arbeiten, wo wir nah an Menschen arbeiten und da hat man eine gewisse Verantwortung, das zu tun. Aber ich finde eben wichtig, diese ganze Verantwortung nicht nur an Lehrkräfte abzuwälzen, sondern auch zu sagen, hier muss auch Raum geschaffen werden, hier müssen Ressourcen geschaffen werden, damit Lehrkräfte überhaupt in der Lage sind, diese Entwicklung zu schaffen. Es ist einfach das Aufdecken eines Umstandes, dass sich hier unbedingt auch im System etwas ändern muss. Wir brauchen Raum und Zeit für Entwicklung. Wir brauchen Raum für Supervision, für Fortbildung, für Therapiemöglichkeiten, für kollegiale Fallberatung. Wir müssen zusammensitzen können. Wir müssen auch mal mental Dinge rauslassen können. Ne? Das ist ganz viel Angestautes, 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 Angestautes. Ich war auf einer Fortbildung von Raphael Kirsch. Ihr wisst, ich empfehle den 100-mal. Ich empfehle ihn auch nochmal. Habe jetzt wirklich mit ihm einen Fortbildungstag verbracht und er kommt ja aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie, hat dort 15 Jahre gearbeitet und hat gemeint, es gab einfach Meetings und regelmäßige Meetings und Fallberatungen und Supervisionen und so weiter und da haben alle zusammen in einem Raum gesessen und ein deutlicher Teil dieser Zusammenkunft bestand darin, dass man sich einfach 15 Minuten, ich weiß nicht mehr, ob es 5 oder 15 Minuten waren, einfach alles rausschimpfen durfte. Und zwar auch mit all dem Wumms, der da manchmal hingehört. Und dann durchatmen und jetzt ins Konstruktive. Und für solche Momente, ne, trägt man mit sich. Nie ist da wirklich Zeit für Austausch. Wenn einem ein Elterngespräch doch noch nachhängt, wenn das nicht so gelaufen ist, wie man sich das gewünscht hat, obwohl man sich wirklich angestrengt hat, es so hinzukriegen. Wenn man da sitzt und denkt, oh, ich will doch eigentlich das und das schaffen, aber irgendwie kriege ich in der Klasse die Kurve nicht, ich weiß nicht. Dann sammelt sich das alles an und wenn dann kein Raum dafür ist, dass das mal irgendwo hin kann, dann wird sich das an anderer Stelle entladen. Das kennen wir von Kindern und Jugendlichen, das ist bei uns auch nicht anders. Klar sind wir in der professionellen Position, in der Erwachsenenposition und da müssen wir die Verantwortungsbewussteren sein und müssen uns eben darum kümmern, Wege zu finden, das an anderer Stelle zu entladen. Absolut richtig. Auch da null Entschuldigung dafür, so etwas zu tun oder gewaltvolles Verhalten. Es geht aber wieder darum, warum passiert das? Wie kommen Lehrkräfte an diesen Punkt? Wie kann das passieren? Und ein Part davon ist, dass einfach wirklich dieser professionelle Rahmen dafür fehlt, sich zum einen zu entwickeln, aber eben auch, ja, mit Emotionen umzugehen, die sich da vielleicht mal ansammeln können. So, dann gibt es noch einen weiteren Bereich und das ist der Bereich des Kontrollverlustes und die damit verbundene Angst. Zeitgemäßere Wege der Pädagogik, ne, die gehen ja demokratische Pfade. Das heißt, man achtet auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen, man geht viel in den Dialog, holt sich einfach diese Perspektive rein und gibt der Raum. Und früher gab es da eher einen anderen Konsens, nämlich der Konsens, Erwachsene bestimmen, Kinder leisten Folge und es braucht teils vielleicht sehr strikte Methoden, um sie auf den richtigen Weg zu bringen. So war es erstmal an der Oberfläche leichter, die Dinge in ganz dollen Anführungszeichen unter Kontrolle zu halten. Wenn ich über diesen Weg gehe, Kontrolle, Machtausübung und so weiter, verhalten sich Kinder erstmal an der Oberfläche im Großen und Ganzen deutlich erwartbarer aus Angst. Und falls sie sich nicht so verhalten, wie es erwartet wird, dann gab es eben einen klaren Konsens über die Dinge, ja, und gemeinhin anerkannte Möglichkeiten, Kinder zu maßregeln. Und dieses ganze System sieht nach außen hin funktionierend aus. An der einen Stelle kommt eben die Maßregelung, an der anderen Stelle kommt relativ angepasstes Verhalten. An der Oberfläche, ja, erstmal schön, da kann ich da in meine Klasse gehen, alle verhalten sich halbwegs so, wie das erwartbar ist, außer die zwei, drei, die das wirklich, wirklich trotz Strafandrohung nicht schaffen, aus welchen Gründen auch immer, die ja schauen erst recht richtig in die Röhre. Denn was die emotionalen Folgen sind, das habe ich ja auch hier schon öfter mal ausgeführt, ne, was seelisch auch bei uns passiert ist, in dieser Art aufzuwachsen, das ist eben was ganz, ganz anderes. Und dieses, ich will aber gesehen werden, weil ich mein Leben lang übersehen wurde und nicht gefragt wurde. Genau das ist gerade gesellschaftlich sehr, sehr gut zu beobachten. Leider. Heute wachsen Kinder jetzt glücklicherweise schon sehr oft mit einem anderen Selbstverständnis auf. Nicht überall, das kann man auch nicht pauschalisieren, aber da tut sich ja doch deutlich was. Das Verhalten darf heterogener werden, Familien sind ein ganz anderer Schonraum, demokratische Erziehungsweisen kommen hinzu, Individualität bekommt Raum. Und entweder schaffe ich es als Führungsperson, die ich als Lehrkraft definitiv bin, ist ganz wichtig, auch meine Führungsrolle zu begreifen und positiv zu besetzen, ne? Dass ich es eben schaffe, als Führungsperson und Lernbegleitung meine Rolle jetzt neu darauf einzustellen. Also zu sagen, okay, diese Veränderung sehe ich, die nehme ich wahr. Und jetzt brauche ich irgendwie Tools und neue Kompetenzen, mit dieser Veränderung förderlich umzugehen. Oder, und das ist die andere Seite, ich gehe da nicht mit und bleib quasi in diesem, ja, aber diese Kinder haben sich ja verändert und da ist alles jetzt irgendwie anders und schwieriger. Wenn ich da nicht mitgehe, dann komme ich zwangsläufig irgendwann an meine Grenzen. Denn selbst wenn ich das einsehen möchte oder nicht, diese Veränderung gibt es trotzdem. Und auch dieser Clash, der sich zwischen ja dieser traditionellen Erziehungssichtweise in Schule versus der Sichtweise zu Hause ergibt, der ist da. Ich finde auch völlig okay, dass es eine gewisse Differenz gibt. Man kann zu Hause einfach anders begleiten in dieser 1-zu-1-Situation als im Klassenzimmer, wo es als Gruppe funktionieren muss, wo ich als Lehrkraft eben nicht diese 1-zu-1-Betreuung gewährleisten kann. Da ist ja klar, dass das alles auch ein bisschen anders läuft als zu Hause. Ist auch völlig in Ordnung. Aber jetzt mal bezogen auf dieses demokratische Weg von dieser Machtausübung hin zu einem ja respektvolleren Umgang auf Augenhöhe. Und wenn ich jetzt mit dieser Entwicklung nicht mitgehe und sage, aber die müssen doch so und so muss das hier funktionieren, dann komme ich zwangsläufig irgendwann an meine Grenzen. Und dann klammere ich mich letztlich an den einzigen Strohhalm, der mir in diesem gefühlten Kontrollverlust noch bleibt. Meine durch die Rolle mit sich kommende Macht. Wenn gar nichts mehr geht, dann schwinge ich die Macht- und Strafenkeule. Und das nicht, weil ich das so toll finde, würde dann als Lehrkraft gerne darauf verzichten. Und dann macht das eine Lehrkraft auch nicht, weil sie sich denkt, oh, das ist ja eine super Idee, das fühlt sich total toll an für mich. Und dann gehe ich aber richtig stolz nach Hause. Es ist einfach der letzte Strohhalm, der in dieser Überforderung des Kontrollverlustes genutzt wird. Und dann, mich schrieben einige Lehrkräfte an, dass sie sagen, oh, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, momentan in den letzten Wochen vor den Ferien bin ich auch echt nicht immer die Lehrkraft, die ich sonst gerne sein möchte. Da merke ich einfach, wie tief das noch sitzt, weil ich einfach so überfordert bin, so erschöpft. Und da möchte ich ganz doll unbedingt sagen, das sind dann mal in Anführungszeichen ein paar schiefe Töne in einer sonst sehr zugewandten, sehr schönen Grundmelodie. Daran darf man sich nicht messen. Es ist gut, sich zu reflektieren und dann zu sagen, okay, ich merke das, ich nehme das wahr. Allein das macht mich schon definitiv zu einer guten Lehrkraft wahrzunehmen. Das läuft jetzt hier gerade eigentlich nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich bin doch echt nicht meine entspannteste Version. Und dann rutschen mir so Sätze raus und dann sage ich Sachen, die mir leid tun. Dann kann ich das nutzen und entweder sagen, was kann ich denn machen im Hinblick auf die nächsten Ferien, um mich da ein bisschen anders aufzustellen? Kann ich irgendwas weglassen? Kann ich irgendwas anders aufteilen? Kann ich an irgendeiner Stelle 5 gerade sein lassen und sagen, nee, der Sache hetze ich jetzt einfach nicht mehr hinterher? Kann ich die Kinder und Jugendlichen ein Stück weit authentisch mitnehmen und sagen, oh, wisst ihr was? Ich finde diese letzten Wochen auch gar nicht immer so einfach. Lass uns doch mal 10 Minuten Zeit nehmen und jetzt machen wir irgendwie was Schönes. Ich kann das gerade richtig gebrauchen. Zum Beispiel sowas. Also, ne, ich kann dieses Reflektieren und diese Erkenntnis nutzen, um zu gucken, kann ich dann das nächste Mal, diese Situation kommt ja halbjährlich wieder, beziehungsweise jetzt so vor den Sommerferien jährlich, kann ich das nächste Mal irgendwie etwas anders machen, etwas anders entlasten, sodass ich nicht mehr dahin komme? Oder kann ich mir Tools und Kompetenzen aneignen, um mit diesem Gefühl dann anders arbeiten zu können? Ja, was können noch so weitere Gründe sein, warum es dahin kommt? Das ist natürlich auch Weitergabe von Frust. Das habe ich am Anfang schon gesagt, wenn der sich aufbaut und nirgendwo hin kann. Das kann bei einem selbst auch mal fehlendes Selbstwertgefühl sein. Das kann die eigene Biografie sein, in der vielleicht selbst Gewalt erlebt wurde. Und jetzt versucht man, diese Wunden zu heilen, indem man eben in die TäterInnenposition geht. Das ist so eine Dynamik. Ich erzeuge im Grunde genommen die Situation, die mir selbst vielleicht irgendwann widerfahren ist, aber diesmal bin ich in der Machtposition und nicht in der Ohnmachtsposition. Und so versuche ich, mich irgendwie zu heilen. Und manchmal ist es auch einfach Unwissenheit, ne? Und auch gar nicht so ein Klarsein darüber, was ist eigentlich meine Haltung? Und was ist die Konsequenz dieser Haltung? Und ist alles, was ich glaube, über Kinder und Jugendliche zu wissen, denn wirklich so wahr? Die Faktoren, die pro Lehrkraft dazu führen, dass sich eventuell in regelmäßigerem Ausmaße, nicht so ein Überforderungsmoment, sondern in regelmäßigerem Ausmaße gewaltvolles Verhalten zeigt, die sind dann sicherlich unterschiedlich. Ne, die setzen sich unterschiedlich zusammen. Mir wurde dann auch gesagt, ja, das können ja aber auch einfach mal narzisstische Persönlichkeiten sein und da führt dann gar nichts irgendwie dazu. Wenn das wirklich solche Menschen sind, die einen gewissen Gefallen daran finden, Menschen in ihrem Umfeld klein werden zu lassen oder Menschen in ihrem Umfeld in Abhängigkeiten zu halten oder die wirklich Freude daran finden, eine gewisse Machtausübung an den Tag legen zu können, auch da, und das ist einer der Gründe, die ich gerade genannt habe, steckt ja in der Regel ein sehr stark vermindertes Selbstwertgefühl dahinter. Und jetzt kommt eigentlich die spannende Frage, was kann man denn jetzt tun? Und in all den Geschichten, die mir geschrieben wurden, in all den Erzählungen und Einblicken, die ich bekommen habe, nachdem ich dieses Thema geteilt habe, weil doch ganz ehrlich gesagt wurde, dass einem so wenig geglaubt wird. Ne, dann hat das Kind da zu Hause was erzählt, naja, ob das denn so stimmt. Und da ist es wieder, ne? Wir glauben Kindern viel zu wenig. Wir hören ihnen zu wenig zu. Darum mein genereller Appell, wenn ein Kind sich anvertraut, egal ob an Eltern, an TrainerInnen im Fußballverein oder in sonstigen Sportvereinen, wenn ein Kind sich hier anvertraut, dann ist es einfach schon mal wichtig, das ernst zu nehmen und das macht schon ganz, ganz viel. Was können Eltern tun? In einer Beziehung zum Kind, die von Vertrauen geprägt ist, wird uns, wenn das wirklich jetzt auf regelmäßiger Basis so passiert, sehr vermutlich auffallen, das, was nicht stimmt, oder das Kind vertraut sich uns bestenfalls an. Dann würde ich, um dem Kind ein bisschen Entscheidungsfreiheit zu geben, erstmal auch fragen, ob das angesprochen werden soll. Also ob es dabei Hilfe braucht, es anzusprechen oder ob es einen Tipp möchte in diese Richtung. Und dann kann man, wenn das Kind jetzt sagt, nee, wollte ich nur erzählen, dann kann man sagen, ach, ne, dann kann man wirklich da Mitgefühl zeigen, sagen, Mensch, danke, dass du mir das anvertraust. Ich kann mir vorstellen, dass sich das nicht gut angefühlt hat. Man kann vielleicht aus der eigenen Schulzeit erzählen, dass man sowas kennt und was dann vielleicht geholfen hat. Man kann seinen eigenen Standpunkt klar machen, sagen, hey, das ist die Sichtweise von der Lehrkraft. Ich habe einen ganz anderen Eindruck von dir, ne? Das kann man dann so besprechen und wenn ein Kind eben noch nicht möchte, dass es angesprochen werden soll, dann kann man es vielleicht auch nochmal eine Runde laufen lassen. Sollte das doch öfter vorkommen, dann ist es natürlich wertvoll, das Gespräch zu suchen. Und wenn wir das Gespräch mit Lehrkräften suchen, dann rät es sich an dieser Stelle erstmal offen zu sein. Also es ist quasi so einzuordnen, dass man sagt, ich habe jetzt die Sichtweise meines Kindes bekommen und die nehme ich ernst und da möchte ich jetzt genauer wissen, was Sache ist. Und dann kann man in dieses Gespräch gehen Und das genauso sagen. Mein Kind hat mir berichtet, dass es sich derzeit hier und da ein bisschen unwohl fühlt. Oder mein Kind glaubt, dass sie das und das von ihm denken und ist da ein bisschen verunsichert, wenn es jetzt um so Sätze geht. Mir wäre es total wichtig, dass wir da mal drüber sprechen und ich würde wahnsinnig gern ihre Sichtweise hören. Das wäre auch was, wo ich mich vorher wirklich hinsetze und mir das so überlege, wie ich das gut formuliere, würde ich erstmal schriftlich an die Lehrkraft weitergeben. Ich bin immer gut darin, das schriftlich dann zu formulieren. Oder mir ist da ihre Sichtweise ganz wichtig. Ihre Sichtweise wäre wertvoll für mich. Fände es total toll, wenn wir uns da ganz ehrlich drüber austauschen könnten, beim Termin und so weiter. Und dann kann man eben auch mit guten Intentionen da reingehen. Ne? Das wird ist keine Garantie. Garantie haben wir nicht im Umgang mit Menschen. Aber wir können halt die Wahrscheinlichkeit ein bisschen erhöhen, dass diese Gespräche vielleicht positiver verlaufen, als das der Fall wäre, wenn wir da schon auf 180 reinrennen in diese Gespräche. Man berichtet dann vielleicht nochmal im Gespräch, fragt eben die andere Sichtweise ab. Dann hilft es natürlich, irgendwie Brücken zu bauen, ne? Zu sagen, okay, ja, das und das Verhalten kenne ich von zu Hause auch manchmal. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht leicht ist. Ich habe Verständnis dafür, ne? Sie haben ja auch noch 20, 25 andere Kinder. Solche Sätze bringen eine Lehrkraft runter. Und die meisten Lehrkräfte, die vielleicht nicht immer die glücklichsten Methoden wählen, wollen aber eigentlich gut klarkommen in der Klasse und wollen ihren Job gut machen. Und darüber kriegt man sie dann meistens doch noch gut ins Gespräch rein oder so in so ein offenes Gespräch rein. Ja, und dann kann man sowas sagen wie, ja, was können wir denn gemeinsam machen, ne? Damit sie es leichter haben, damit mein Kind es ein bisschen leichter hat. Vielleicht finden wir ja irgendwas. Schauen Sie mal, das machen wir zu Hause. Vielleicht wäre das ja irgendwie was für Sie. Oder die, weiß ich nicht, wenn mit involviert ist, ist es auch manchmal gut, so Stellvertreterpersonen mit reinzuholen. Ja, die Therapeutin unseres Kindes hatte das als Idee. Das finden wir eigentlich auch total gut. Vielleicht würde das es für Sie ja auch ein bisschen leichter machen. Ne? So ein bisschen auf den Weg gehen, der gar nicht das irgendwie beschönigen ist. Denn in dem Moment, wo wir mit konkreten Ideen kommen, natürlich geht es da auch darum, unser Kind zu schützen und für unser Kind zu sprechen. Aber gleichzeitig machen ja gute Impulse die Dinge für eine Lehrkraft auch leichter. Und den Aspekt kann man hier so ein bisschen in den Scheinwerfer stellen. Wenn die Sache schon ein bisschen festgefahrener ist, dann würde ich dazu raten, solche Gespräche vielleicht nicht mehr allein zu führen, sondern darum zu bitten, dass man vielleicht in einem größeren Austausch ist, dass da vielleicht diese Jugendsozialarbeit an der Schule mit in das Gespräch kommt. Vielleicht ist die Schulleitung mit dabei. Vielleicht kann man auch mal fragen, wenn jetzt ein Kind zum Beispiel in Therapie ist, dann ist es nicht unüblich, dass TherapeutInnen an solchen Gesprächen teilnehmen. Letztendlich wissen wir nie, ob das von Erfolg gekrönt ist. Ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, in denen ein Kind letztendlich dann doch die Klasse gewechselt hat. Zum Beispiel als letzten Ausweg. Egal, wie erfolgreich das in diese Richtung am Ende läuft, unser Kind bekommt hier ein klares Signal, nämlich ich bin nicht allein damit. Meine Eltern, meine Mutter, mein Papa, die kümmern sich. Die nehmen an, was ich ihnen sage, die glauben mir und die setzen sich für mich ein. Und das ist immer, immer wertvoll. Das Zweite, was wir tun können, ganz unabhängig von dieser Beziehung zur Lehrkraft und unserer Möglichkeit, in den Dialog zu gehen, ist, unser Kind zu stärken. Habe ich am Anfang schon gesagt, dem Kind zu sagen, okay, so ein Verhalten ist eigentlich nicht in Ordnung. Das ist nicht ganz so einfach, weil wir schon immer versuchen müssen, da nicht noch mehr Keil reinzutreiben, als da manchmal vielleicht schon ist. Aber wenn es um Dinge geht, die wirklich nicht tolerierbar sind, dann können wir unserem Kind sagen, dass das so eigentlich nicht in Ordnung ist. Wir können trotzdem vielleicht an die Menschlichkeit appellieren und sagen, naja, vielleicht hatte Frau so und so wirklich, wirklich eine anstrengende Woche und hat sich einfach nicht anders zu helfen gewusst. Aber das ist nicht in Ordnung, was dir da passiert ist. Ich werde unten in den Shownotes nochmal ein paar Nummern und Links einfügen, wo ein Kind sich auch vielleicht nochmal unabhängig von den Eltern an Mobbing-ExpertInnen wenden kann. Denn da geht es nicht immer nur eben um dieses Mobbing unter SchülerInnen, sondern eben auch, wenn man das Gefühl hat, da hat mich eine Lehrkraft auf dem Kieker. Und da ist manchmal auch ganz wertvoll, sich nochmal mit einer weiteren ja, unbeteiligten externen Personen auszutauschen. Vielleicht traut man sich dann doch da noch mal mehr zu sagen, ne? So gut und vertrauensvoll eine Beziehung auch ist zwischen Eltern und Kind. Manche Kinder haben so ein bisschen die Dynamik, ihre Eltern nicht verletzen zu wollen mit dem, was da passiert ist, ne? Und ihnen keinen Kummer zu bereiten. Und dann ist sowas manchmal ein ganz hilfreiches Angebot. Ja, was können wir als Lehrkräfte tun, wenn wir selber bei uns so ein Verhalten beobachten und bemerken? Dann spricht das erstmal schon sehr für uns, denn dann sind wir auf jeden Fall in einem reflektierten Umgang mit uns selbst. Dann hilft es ja manchmal, sich so ein bisschen in diese Position zu bringen, uff, herrje, wie wäre es mir damals damit gegangen? Mich hat es nochmal unglaublich stark sensibilisiert für sowas, als ich selbst Mutter geworden bin. Ich habe immer vor meinem Auge, wie fände ich es jetzt, wenn jemand das mit meinem Kind machen würde, so mit meinem Kind sprechen würde. Ich glaube, man kann eine ganz, ganz, ganz wunderbare Lehrkraft sein, eine tolle, tolle Lehrkraft, auch wenn man keine Kinder hat. Aber ich glaube, dieser eine Part, der wird doch ein bisschen anders nochmal beleuchtet, in meinem Fall Mutter oder eben Eltern wird. Das habe ich bei mir sehr, sehr deutlich wahrgenommen und weiß ich auch von Kolleginnen, dass das so ein Moment ist, wo man denkt, oh Gott, nee, jetzt nochmal wirklich gut überlegen. Nee, ich würde auch nicht wollen, dass jemand so mit meinem Kind redet. Wenn ich das aus einer Überforderungssituation tue, was sage, was mir irgendwie leid tut, mich auf eine Weise verhalte, die ich so eigentlich sonst nicht machen würde, dann kann ich auch mit Kindern darüber sprechen. Ich kann mich entschuldigen, ich kann das wahrnehmen und ich kann nach vorn schon überlegen, okay, was hat mich dahin gebracht? Warum ist das so passiert? Wo könnte ich an welcher Stelle aussteigen das nächste Mal? Wo wäre eine Möglichkeit, anders zu reagieren? Und da, wie gesagt, ne, das klingt immer so einfach. Das ist erstens nicht nur Arbeit, sondern eben auch schwierig zu realisieren, wenn dafür so wenig Zeit ist. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach der Weg, auf dem so eine Reflexionsmöglichkeit stattfindet. Was kann ich jetzt machen, wenn ich das aber bei KollegInnen beobachte oder sich vielleicht auch Klassen an mich wenden? Ich merke nämlich, dass sich in Schulen gerade so regelrechte Lager bilden, ne? Die neuen, zeitgemäßen, neumodischen, die da mit ihrem komischen, modernen Gedönsel um die Ecke kommen und Kinder fragen, wo kommen wir denn dahin? Und eben die sagen, nee, irgendwie, das funktioniert alles nicht mehr. Wir müssen uns hier mitbewegen, ob wir das nun wollen oder nicht. Wäre das angenehm, wenn das alles jetzt irgendwie für die Zeit meines Berufslebens immer so bleiben würde und so funktionieren würde. Aber ich muss mich ein bisschen mitbewegen. Das merke ich einfach, das kriege ich auch auf Insta mit, einfach weil es mir direkt so entgegenschießt. Ne? Diese zwei Seiten Bestärkung auf der einen Seite und auf der anderen Seite ganz viel ja, aber und nee und habe ich probiert und es war Quatsch und dann geht's erst recht drunter und drüber und ja, alles gut und schön, aber auf dem Gymnasium geht sowas nicht. Und ich glaube, erstmal ist wichtig, dass wir trotzdem bis zu einem gewissen Punkt erstmal eine offene Haltung gegenüber KollegInnen haben. Wir haben jetzt ein bisschen gesehen, wie das zustande kommt und ich habe ein bisschen darüber gesprochen, wie das zustande kommt, dass man bei so einem Verhalten landet irgendwie oder dass einem das passiert. Und ich bin prinzipiell eben bis zu einem gewissen Punkt natürlich nur auch einfach nicht verurteilend gegenüber KollegInnen, selbst wenn sie anders arbeiten als ich. Und dann, wenn das alles noch einen gewissen Rahmen haben, muss man eben auch wissen, wir können Menschen nicht verändern. Menschen können sich selbst ändern, aus eigenem Antrieb. Aber wir können das nicht von außen erzwingen. Wir können nur einladen oder anregen. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn ich dann wieder höre, ja, und dann sind wir bei dir und die Tische und ne, und wie das alles steht. Und ich hätte aber in so einer Situation das Kind rausgeschickt, dass das denn auch noch bleiben darf und da kann ich wirklich sagen, traut euch ruhig, KollegInnen einzuladen. Vielleicht, also auch da, ne, brauchen wir einfach wieder Zeit, da sind wir beim Systemischen. Aber Menschen einzuladen, einfach mal zuzuschauen, wie sowas aussieht in der Praxis, wie meine täglichen Stunden aussehen und dass wir da auch am Ende gar nicht so krass weit voneinander entfernt sind, wie man immer denkt. Aber dazu könnte man zum Beispiel einladen. Hey, komm doch einfach gerne mal zu mir, ne? Und guck dir das an und mach dir ein Bild davon. Meine Tür steht jederzeit offen. Wenn dich da wirklich was interessiert, kannst du gerne kommen und dir das anschauen. Wir können auch Kolleginnen, bei denen wir merken, da laufen jetzt vielleicht Methoden, die so eventuell nicht mehr zeitgemäß und nicht entwicklungsförderlich sind, dann können wir Literatur zur Verfügung stellen. Einfach mal so einen Link in die Lehrkraft-WhatsApp-Gruppe. Hier, fand ich spannend. Finde ich, passt doch irgendwie zu unserer momentanen Entwicklung oder könnte mir vorstellen, dass das viele in ihrer Haltung irgendwie abholt. Wir können Podcast-Folgen wie diese hier teilen. Wir können Posts teilen. Auch offen sein. Wir können auch mal Interesse an, also ne, eine Lehrkraft, und ich meine jetzt nicht die, die wirklich, wirklich, wirklich am ganz äußersten Rand dieses gewaltvollen Verhaltens liegen. Da braucht es dann vielleicht noch ganz andere Möglichkeiten, um da einfach ja sicherzustellen, dass diese, dass dem mehr nachgegangen wird. Ne? Die sind dann in diesem System und ich weiß natürlich aus eigener Erfahrung, habe ich auch schon mal mitbekommen, dass, dann werden die manchmal versetzt und so, aber letztendlich ist weiter der Kontakt mit Kindern da. Und da können wir einfach nur noch auf der anderen Seite das Kind stärken und sagen, es gibt einfach Menschen, die verhalten sich nicht fair. Und wenn gar nichts hilft, eben versuchen, den Rückzug zu wählen, andere Klasse, wenn irgendwie möglich. Genau, wir können auch Fortbildungen anregen, die in diese Richtung gehen, bei der wir dann eben alle zusammen sitzen. Es gibt ja immer wieder Fortbildungen, in denen das gesamte Kollegium sitzt. Wir haben da eben, wie gesagt, diese Fortbildung von Raphael Kirsch genutzt und der schafft es auf sehr, sehr, sehr humorvolle und schöne Art und Weise, sehr unterschiedliche Typen und Haltungen irgendwie zusammenzubringen und zu sagen, hier, das sind die Argumente. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, aber das hier sind die Fakten über Kinder und ihre emotionale Entwicklung. Ich kann meine eigene Haltung sagen an manchen Stellen und das habe ich mich am Anfang überhaupt nicht getraut, weder bei dieser Art von gewaltvollem Verhalten als auch bei rassistischen Bemerkungen, die ich einfach mal so nonchalant irgendwie da so vor sich hin droppen im Lehrkräftezimmer. Und da sage ich mittlerweile schon sehr deutlich was. Dabei nutze ich zwei Techniken. Zum einen die Fragetechnik, in der ich zum Beispiel frage, warte mal, kannst du es nochmal wiederholen? Ich habe den letzten Teil nicht genau gehört. Wenn man Leute nämlich zwingt, Sachen, die sie einfach vielleicht nur so rauspauschalisiert haben, nochmal zu wiederholen, merkt man schon, hat das jemand gerade wirklich als Haltung, nutzt das jemand wirklich so oder war das so dahingesagt? Oder ich entgegne einfach ruhig mit Fakten. Ich kann auch einfach sagen, wenn so eine Situation hochkommt, dann muss man das mal so und so und so und so und so machen, kann ich sagen, oh, ich habe neulich mal was ausprobiert, da war ich mir echt nicht sicher, ob das sowas wird, aber ich wollte es mal ausprobieren, habe ich hier und da gelesen. Bringt manchmal sowas Neutrales rein, ne? Man nicht sagt, das habe ich mir ausgedacht, wäre natürlich irgendwie das Beste, wenn man da auch offen zu stehen könnte, aber manchmal neutralisiert es die Situation, wenn man sagt, oh, da hatte ich neulich was gelesen, das habe ich mal ausprobiert, das und das und das habe ich gemacht und das hat erstaunlich gut funktioniert. Also vielleicht wäre das ja auch was, ne? Dass man hier nochmal so eine Alternative reingeht, man, ja, das ist doch eine Möglichkeit, aber ich habe neulich mal das und das gelesen und ausprobiert, vielleicht wäre das ja was. Wenn das alles nichts hilft und ich kriege das mit, dann ist mein Weg immer, zum Glück musste ich das so gut wie noch nie tun, ein Signal ans Kind wieder, ne, dieses, hey, das, was hier passiert, das sollte eigentlich so nicht sein. Ich weiß gerade auch nicht, wie ich die Situation für dich leichter machen kann, besser machen kann. Ich versuche mir was zu überlegen. Aber nur, dass du es weißt, das sollte so eigentlich nicht sein. Nicht zu sehr glauben, ich bin mir ganz sicher, dass du das und das so und so schaffst. Also versuchen, so authentisch es irgendwie geht, ein Gegengewicht zu bilden. Als ich davon betroffen war, Gewalt zu erleben, hätte nur eine Person gesagt, ich weiß gerade noch nicht, ich hätte nicht erwartet, dass da jemand mit der Lösung um die Ecke kommt. Gar nicht. Ich hätte völlig okay gefunden, wenn jemand gesagt hätte, ich weiß gerade auch noch nicht so richtig, was wir machen können, aber dass du das einmal weißt, das ist aber nicht in Ordnung so, dass dir das passiert. Das sollte so eigentlich nicht sein. Und bei mir bist du sicher. Ich kann dir sagen, ich finde das und das und das ganz toll an dir. Und manche Menschen verhalten sich nicht fair. Glaub nicht das, was du da hörst. Das ist eine Meinung, aber nicht die Wahrheit. Was auch immer, so in die Richtung. Wenn an einer Schule eine aktive Jugendsozialarbeit ist, das ist ja je nach personellen Ressourcen unterschiedlich, dann kann man auch die versuchen, ein Stück weit mit ins Boot zu holen. Auch das wäre eine Möglichkeit. Aber am Ende finde ich wirklich aus meiner eigenen Erfahrung heraus das Allerwichtigste erstmal, dass das Kind ein klares Signal bekommt, hey, sollte so nicht sein. Das ist eigentlich nicht in Ordnung. Und bei mir bist du sicher, entweder als Eltern oder als eben andere Lehrkraft. So, das war jetzt wirklich mal kein so leichtes Thema, eher eine schwere Kost, aber unglaublich wichtig. Und wir wissen jetzt, es muss sich was im System ändern, es muss Zeit, Zeit, Zeit und Entlastung in die Schulen, damit Lehrkräfte wirklich die Möglichkeit haben, sich da zu entwickeln, sich von Glaubenssätzen zu trennen, mit sich zu arbeiten, an sich zu arbeiten, Alternativen auszuprobieren, sich gegenseitig zu besuchen und zu hospitieren, um Sachen zu lesen, den Mut zu haben, diesen Strohhalm Macht gehen zu lassen und sich kurz auf diesen unsicheren Moment einzulassen. Ja, was passiert denn dann? Und oh Gott, das ist ja doch irgendwie 1, 2, 3 Wochen richtig anstrengend, wenn ich hier so kleine Dinge verändere. Heieiei. Wir brauchen auch eine andere Ausbildung, in der diese Inhalte einfach verpflichtend da sind, damit jede Lehrkraft, die neu startet, die mitbringt und auch zeigen kann, damit die einfach immer mehr in Schulen ankommen und man die sich eben auch abschauen kann. Das würde ich mir ganz, ganz arg wünschen. Und ein wichtiger Part ist eben, dass dieses Thema überhaupt erstmal präsent wird. Denn ich glaube, auch wenn das eben unbequem ist, wenn dieses Thema groß wird, wenn dieses Thema Aufmerksamkeit bekommt, wenn dieses Thema medial ins Scheinwerferlicht kommt, dann ist auch nochmal eine andere Brisanz da und vielleicht auch mal eine andere Notwendigkeit zu sagen, okay, was können wir denn jetzt mal machen, um das zu verändern? Und dann machen wir es bitte nicht so, wie die Bildungsministerin in Mecklenburg-Vorpommern, das war nämlich dann in dem Artikel zitiert, die dann das gesehen hat, denn dieser Vorfall war in Mecklenburg-Vorpommern, um den es in diesem Artikel ging. Und dann sagt sie, ja, und man könnte das Verhalten der Kinder ja mit einer Verhaltensampel steuern statt durch Machtausübung. Mal unabhängig davon, dass eine Ampel auch Machtausübung ist, ist das sicherlich nicht der Weg, wie wir Lehrkräfte kompetent machen. Das ist einfach nur ein mittlerweile zu Recht stark kritisiertes Instrument, um wieder Kinder anzupassen. Und das ist sicherlich nicht der nachhaltige Weg. Ganz wichtig an der Stelle, Kinder stärken. Fokus auf das, was die in diesem Moment brauchen. Also natürlich auf der einen Seite, was brauchen Lehrkräfte? Denn nur wenn wir das wissen, dann verändern wir nachhaltig was. Und im akuten Moment auch ganz besonders Blick eben auf die betroffenen Kinder. Vielleicht auch so ein bisschen auf den Klassenverband, auf Freunde und Freundinnen. Wobei ich es schwierig finde, Kindern diese Verantwortung aufzulasten, was zu sagen. Also älteren Kindern vielleicht schon, dass die sich mal so einsetzen, dass halt nicht gelacht wird, wenn dann der Lehrkörper eine witzige Bemerkung macht, die aber eigentlich beschämend ist. Und, ne, fände ich total toll, wenn Kinder da den Mut aufbringen und Jugendliche gleichzeitig, ja, sie sind im Bewertungssystem, gleichzeitig heißt es im Schulsystem immer, ihr dürft da nichts dagegen sagen, Respekt und so weiter. Das ist eigentlich nicht die erste Adresse, die da Verantwortung übernehmen sollte. Wenn sie es schaffen, finde ich es unglaublich stark und toll, diese Courage zu haben. Aber ich finde eigentlich nicht, dass sie die Hauptverantwortung hier haben. Wenn es um die Kinder geht, dann natürlich, wenn es um die betroffenen Kinder geht, Stärke, Stärke, Stärke. Also Gegengewicht bilden. So gut es irgendwie geht, sichere Räume schaffen und ein Gegenmodell entwerfen, sodass dieses Kind weiß oder diese Gruppe weiß, hey, nee, irgendwie ist es eigentlich so nicht gedacht und so sollte eigentlich nicht mit mir umgegangen werden. Alles weitere dazu in den Shownotes. Jetzt lasse ich euch wahrscheinlich mit sehr, sehr vielen Fragen noch zurück und sehr vielen Gedanken zu dem Thema. Erstmal alles weitere, was dazu noch wichtig ist, ist unten verlinkt. Ich hoffe, dass dieser Podcast jetzt einen Teil dazu beiträgt, aufzuzeigen, wo die Probleme liegen, was man akut tun kann, aber auch zu zeigen, irgendwie ist es auch noch nicht des Pudels Kern und es ist einfach der Anfang einer Diskussion, die längst, längst überfällig ist. In diesem Sinne, heute ganz besonders, Herz zählt, eure Saskia.